Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Ukraine ist die inhaftierte Oppositionsführerin Timoschenko in einen Hungerstreik getreten. Ihr Protest richte sich gegen die Haftbedingungen, teilte der Anwalt der früheren Regierungschefin mit. Timoschenko sei geschlagen worden, als sie gegen ihren Willen vorübergehend in eine Klinik gebracht worden sei. Die Staatsanwaltschaft bestreitet diesen Vorwurf. Timoschenko leidet an einem Wirbelbruch. Sie war wegen Amtsmissbrauchs zu 7 Jahren Haft verurteilt worden.
Das ukrainische Fernsehen meldet es heute Nachmittag gleich an erster Stelle. Julia Timoschenko im Hungerstreik. In diesem Gefängnis im ostukrainischen Charkiw sitzt die ehemalige Ministerpräsidentin und Ikone der Orangen Revolution in Haft. Seit Monaten klagt sie über ein schweres Rückenleiden. Letzte Woche sollte sie gegen ihren Willen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden, das auch deutsche Ärzte für ungeeignet hielten. Über ihren Anwalt erhob sie heute schwere Vorwürfe. Sie sei mit Gewalt aus ihrem Bett gezerrt worden. Die Beamten hätten mehrfach zugeschlagen. Die Staatsanwaltschaft wies die Vorwürfe zurück. Gemäß unserer Gesetze haben wir das Recht, Gewalt anzuwenden, hieß es. Für Schläge gäbe es keinerlei Beweise. Im Oktober 2011 war Julia Timoschenko in einem spektakulären Prozess wegen Amtsmissbrauchs zu 7 Jahren Haft verurteilt worden. Der Vorwurf, sie habe als Ministerpräsidentin wegen eines Gasdeals mit Russland der Ukraine finanziell geschadet. Das Urteil wurde international als politisch motiviert kritisiert. Am Rande des Prozesses war es immer wieder zu Demonstrationen der Opposition gekommen, die eine Freilassung Timoschenkos forderten.
Die neuen Schlagzeilen um Julia Timoschenko kommen für die ukrainische Regierung zu einem ziemlich ungünstigen Zeitpunkt. In gut 6 Wochen wird in Polen und der Ukraine die Fußball-Europameisterschaft eröffnet. Und am 13. Juni spielt Deutschland gegen die Niederlande in Charkiw. Genau in der Stadt, in der Julia Timoschenko seit Monaten in Haft sitzt.
Der Syrien-Sondergesandte der Vereinten Nationen hat schwere Vorwürfe gegen die Regierung in Damaskus erhoben. Ein Sprecher des UN-Vermittlers Annan sagte, Syrer, die mit internationalen Beobachtern gesprochen hätten, seien anschließend von Soldaten aufgesucht und in einigen Fällen wahrscheinlich getötet worden. Die Waffenruhe werde nur eingehalten, solange die UN-Beobachter in der Nähe seien, so der Sprecher. Präsident Assad spiele mit falschen Karten. Annan will heute den UN-Sicherheitsrat über die Lage informieren. Die Bundesregierung will die Suche nach einem Atommüllendlager bis zum Sommer auf eine gesetzliche Grundlage stellen. Um einen möglichst großen Konsens herzustellen, berät Umweltminister Röttgen heute in Berlin nicht nur mit Vertretern aus Bund und Ländern, sondern hat auch die Oppositionsparteien SPD und Grüne eingeschlossen. Bisher war nur der Salzstock Gorleben im Gespräch. In den nächsten Jahren sollen auch andere Regionen in Deutschland erkundet werden.
Sie sind nach Berlin gekommen, um dem Umweltminister die Meinung zu trommeln. Kein atomares Endlager in Gorleben. Die Atomindustrie dagegen hält den niedersächsischen Salzstock nach wie vor für den richtigen Ort, um hochradioaktiven Müll aus Kernkraftwerken für Millionen Jahre gefahrlos zu lagern. Spitzengespräch beim Bundesumweltminister. Vertreter von Bundestagsfraktionen und Ländern suchen nach einem Kompromiss in der Endlagerfrage. In 4 Punkten wird noch gestritten.
Endlagerkriterien, Stopp von Gorleben, in der Zahl der zu erkundenden Standorte und der Frage, wer die Erkundung durchführen soll.
Neben dem Salzstock Gorleben sollen Ton- und Granitformationen auf ihre Eignung geprüft werden. Neben Niedersachsen kommen vor allem Baden-Württemberg oder Sachsen als Standorte in Frage. Dass Umweltminister Röttgen nicht den Sachverstand des Bundesamtes für Strahlenschutz nutzen, sondern für die Erkundung eine neue Behörde gründen will, erbost Demonstranten und Opposition. Und neue Standorte sollen gleichberechtigt mit Gorleben bewertet werden.
Was mit Gorleben auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass Gorleben sozusagen der Referenzstandort ist, an dem sich alle anderen messen müssen. Das werden wir in gar keinem Fall mitmachen.
Noch scheint ein Kompromiss in weiter Ferne. Der Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein erschwert eine schnelle Lösung.
Ich meine, dass eine Einigung über die letzten verbliebenen offenen Punkte möglich ist, wenn alle Beteiligten den Willen haben, eigene Position kritisch zu hinterfragen und konsensorientiert zu arbeiten.
Bis zur Sommerpause jedenfalls, da ist man sich einig, soll das Endlagergesetz unter Dach und Fach sein.
Das Landgericht Karlsruhe hat ein Urteil mit möglicher Signalwirkung gefällt. Es sprach 4 verurteilten Straftätern Schmerzensgeld zu, weil sie zu lange hinter Gittern saßen. Gegen die Männer war die sogenannte Sicherungsverwahrung nachträglich verlängert worden. Sie wird vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und vom Bundesverfassungsgericht als rechtswidrig eingestuft. Die Betroffenen sollen eine Entschädigung vom Land Baden-Württemberg erhalten, das aber Berufung ankündigte.
Klare Entscheidung des Landgerichts. Baden-Württemberg muss die 4 Kläger entschädigen. 500 Euro für jeden Monat, den sie zu lange in Sicherungsverwahrung saßen. Hier in Freiburg hatten sie zunächst ihre Haftstrafe verbüßt, unter anderem wegen Sexualdelikten. Danach kamen sie in Sicherungsverwahrung, weil sie noch als gefährlich galten. Höchstens 10 Jahre waren damals zulässig. Doch gegen Ende der 10 Jahre hieß es, Höchstdauer per Gesetz abgeschafft, die 4 mussten drinbleiben. Zu Unrecht stellte 2009 der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg fest, die nachträgliche Verlängerung der Sicherungsverwahrung war rechtswidrig.
Die Taten haben sie gebüßt und auch die Sicherungsverwahrung, die rechtmäßig die ersten 10 Jahre, haben sie absitzen müssen. Dafür sind sie bestraft genug.
Die 4 verklagten das Land Baden-Württemberg. Schon in der Verhandlung wurde deutlich, sie müssen nach europäischem Recht entschädigt werden.
Die Europäische Menschenrechtskonvention sieht vor, dass für jede rechtswidrige Freiheitsentziehung unabhängig von jedem Verschulden ein Schadensersatz zu bezahlen ist. Und deswegen hatte das Gericht hier gar keine andere Wahl, als zu verurteilen.
Weitere ehemalige Sicherungsverwahrte könnten nun ebenfalls klagen. Schätzungen zufolge könnten dies bundesweit etwa 70 Personen sein.
Bei Opfern von Straftaten löst die Entscheidung durchaus Befremden aus. Doch es geht nicht darum, die schweren Straftaten der Kläger in irgendeiner Weise zu relativieren. Das Gericht hat allein gesagt, sie waren zu Unrecht, weil zu lange in staatlicher Sicherungsverwahrung. Nur deshalb werden sie entschädigt.
Das Saarland wird künftig von einer großen Koalition regiert. CDU und SPD einigten sich heute in Saarbrücken auf die letzten Details des neuen Koalitionsvertrags. Beide Partner bekommen demnach jeweils 3 Ministerposten. Landesparteitage von CDU und SPD müssen der erzielten Einigung noch zustimmen.
Eine große Koalition auf Augenhöhe soll es werden. Das haben Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer und SPD-Landeschef Maas noch einmal bekräftigt. Sie wollen in den nächsten 5 Jahren die Eigenständigkeit des hochverschuldeten Saarlandes sichern, und zwar mit einem strengen Sparkurs.
Im Rahmen der Vorgaben der Schuldenbremse geht es um Konsolidierungsbeiträge in einem Jahresdurchschnitt von 65 Millionen Euro. Darauf haben wir uns auch verpflichtet. Wir werden in der anvisierten Größenordnung von 10% des Personals im öffentlichen Dienst mit den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes die Verhandlungen jetzt aufnehmen.
Beim umstrittenen Thema Mindestlohn haben SPD und CDU nach langem Ringen einen Kompromiss gefunden. Eine eigene Bundesratsinitiative des Saarlandes zum Mindestlohn soll es zwar nicht geben.
Den können nicht wir einführen, sondern das wird ein Thema sein, das es auf Bundesebene zu beraten gibt. Das heißt, wir werden entsprechenden Bundesratsinitiativen, die es gibt, dort zustimmen.
Künftig sitzen im saarländischen Landtag auf der Regierungsbank statt 8 nur noch 6 Minister. 3 für die CDU, 3 für die SPD. Heiko Maas wird Minister für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Arbeit. Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer soll am 9. Mai wiedergewählt werden. Einen Monat nach den Neuwahlen war der Landtag am Morgen zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Dort galt heute die Aufmerksamkeit vor allem den Neulingen der Piratenfraktion.
Bundeskanzlerin Merkel will offenbar den Streit über das geplante Betreuungsgeld beenden und hat sich eindeutig für die Leistung ausgesprochen. Merkel sagte dem Westfalenblatt, die Eltern von etwa 60% aller Kinder unter 3 Jahren wollten keine staatlich geförderte Betreuung in Anspruch nehmen. Ihre Entscheidung verdiene Respekt. Das Geld soll von nächstem Jahr angezahlt werden, wenn Eltern ihre Kleinkinder nicht in eine Kita schicken, sondern privat betreuen. Die Krankenkassen haben die Betreuung in Pflegeheimen erneut auf den Prüfstand gestellt. Danach hat sich die Versorgung der Bewohner in den vergangenen Jahren zwar verbessert, nach wie vor leiden aber Hunderttausende unter Missständen. So fehlten häufig die richterlichen Anordnungen, wenn Menschen in Bett oder Rollstuhl festgehalten werden.
Kaum ist der Bericht über den Zustand der Pflegeheime da, gibt es Kritik. Viel zu positiv, moniert die Deutsche Hospizstiftung. Zu viel Heimbewohner zum Beispiel seien mit Fesseln ans Bett fixiert, das werde kaum berücksichtigt.
Darüber hinaus müssen wir uns auch im Klaren sein, dass freiheitsentziehende Maßnahmen, darunter leiden mehr als 100.000 Menschen in deutschen Pflegeheimen, keine Zukunftsperspektive sind. Wir haben in deutschen Pflegeheimen mehr Menschen, die unter diesen Maßnahmen leiden, als Häftlinge in deutschen Gefängnissen.
Das sei übertrieben, so die Krankenkassen. Aber in der Sache stimme es, zu viele Heimbewohnern würde zu schnell die Eigenständigkeit entzogen.
In unserer repräsentativen Stichprobe waren 20% der Heimbewohner unterlagen freiheitsentziehenden Maßnahmen. Das ist eindeutig zu viel. In 90% dieser Fälle lag die richterliche Genehmigung vor, in 10% nicht. In diesen Fällen muss in jedem Fall nochmal nachgearbeitet werden.
Defizite gibt es auch beim Umgang mit Medikamenten. 18,2% der Heimbewohner werden da nicht sachgerecht versorgt. Und Wundliegen, immer noch ein Problem. Bei 40,7% der Fälle werden Versäumnisse festgestellt.
Wichtig ist, dass die Pflegefachkräfte in den Einrichtungen nochmal auf die Druckgeschwürprobleme hingewiesen werden, dass sie mehr darauf achten und vor allen Dingen, dass sie die notwendigen Maßnahmen regelmäßig einleiten.
Insgesamt aber hat sich laut Bericht der Zustand der Pflegeheime verbessert. Vor allem bei der Versorgung von Demenzkranken und bei der Ernährung gibt es Fortschritte.
Der Deutschen Telekom droht ein Arbeitskampf. Bei den Tarifverhandlungen für den Mobilfunkbereich und die Servicegesellschaften brach die Gewerkschaft Verdi heute die Gespräche ab. Grund sei das unzureichende Angebot der Telekom, das ein Gehaltsplus von insgesamt 3,5% vorsieht. Begleitet wurden die Verhandlungen von bundesweiten Warnstreiks und einer Großdemonstration in Düsseldorf. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten 6,5% mehr Geld. Bankkunden müssen selbst dafür einstehen, wenn sie beim Online-Banking leichtfertig auf Betrüger hereinfallen. Das gilt zumindest für alle Fälle bis Ende Oktober 2009. Der Bundesgerichtshof wies heute die Klage eines Kontoinhabers ab, der auf einer gefälschten Internetseite gleich mehrere Transaktionsnummern angegeben hatte. Die Betrüger hatten damit tausende Euro von seinem Konto auf eine griechische Bank überwiesen.
Anton Berntsen dachte an nichts Böses. Auf der Homepage seiner Bank wurde er vor dem Online-Banking plötzlich aufgefordert, gleich mehrere sogenannte Transaktionsnummern, kurz TAN, einzugeben, was er tat. Mit den TAN kann ein Kunde auf der Internetseite der Bank Überweisungen tätigen. Im Betrugsfall schaltet sich der Täter dazwischen, sodass die TAN an ihn gehen. Dann kann er Geld vom fremden Konto abbuchen, wie bei Anton Berntsen.
Und etwa 4 Monate später verschwanden von meinem Konto 5.000 Euro.
Er wollte sein Geld von der Bank zurück, denn er habe keinen Überweisungsauftrag erteilt. Doch die Bank hatte auf ihrer Internetseite ausdrücklich vor Betrügern gewarnt und gesagt, man werde Kunden niemals zur Eingabe mehrerer TAN auffordern. Für die Richter in Karlsruhe war diese Warnung entscheidend. Weil der Kunde trotzdem mehrere TAN eingab, habe er fahrlässig seine Sorgfaltspflichten verletzt und müsse selbst für seinen Schaden aufkommen. Die Bank sei auch nicht mitschuld, sie müsse im Massengeschäft Online-Banking nicht jede Überweisung prüfen.
Nur wenn der Kunde jetzt im Vertrag mit der Bank von vornherein zum Beispiel Auslandsüberweisungen ausgeschlossen hat oder Überweisungen über einen bestimmten Betrag hinaus ausgeschlossen hat, das muss die Bank natürlich beachten.
Das Urteil ein Warnschuss für alle Kunden, die Sicherheitsvorkehrungen beim Online-Banking besonders ernst zu nehmen.
Vor 5 Jahren war die Cutty Sark weitgehend ausgebrannt. Jetzt ist der Stolz der britischen Seefahrt für umgerechnet 60 Millionen Euro vollständig restauriert. Morgen soll die Queen das Museumsschiff wieder für die Öffentlichkeit freigeben. Der englische T-Clipper gehörte Ende des 19. Jahrhunderts zu den schnellsten Segelschiffen seiner Zeit. Im Mai 2007 hatte ein Großfeuer die Cutty Sark in ihrem Trockendock fast vollständig zerstört. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 25. April.
Morgen wird es erst freundlicher und es bleibt weitgehend trocken, bevor ein neues Atlantiktief von Westen wieder Regenwolken heranlenkt. Dieses Tief beschert uns in den nächsten Tagen sehr warme Mittelmeerluft und von Südosten wird es am Wochenende unter Hochdruckeinfluss auch immer freundlicher. Im Osten und Nordosten fällt heute Nacht zeitweise Regen, der sich aber zur Ostsee zurückzieht. Im übrigen Land teils wolkig, teils klar und noch einzelne Schauer. Morgen schauert es in Ostseenähe noch hier und da, sonst mal dichte Wolken, vor allem in der Westhälfte, mal Sonne und meist trocken. Im Westen beginnt es am Nachmittag stellenweise zu regnen. Der südliche Wind weht mäßig, im Westen und Nordwesten frisch mit starken bis stürmischen Böen am Nachmittag. An den Alpen heute Nacht leichter Frost, sonst 2 bis 8 Grad. Morgen 11 bis 16 Grad, am Hochrhein 18, in der Eifel nur 9 Grad. Bis zum Wochenende wird es von Südosten immer wärmer und sonniger. Am Samstag sind im Süden bis 30 Grad möglich. Richtung Norden und Westen halten sich die Wolken am längsten, aber auch dort wird es freundlicher.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Dann geht es um Physiker, die daran arbeiten, die Strahlung von Atommüll zu verringern. Und um die Nervosität der Bayern vor dem Spiel morgen gegen Real Madrid. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.